dass heute Abend eine Predigtreihe eröffnet wird mit dem Titel Gottes starke Töchter, das freut mich außerordentlich. Ich finde, das ist ein ganz mutiges und ein kraftvolles Zeichen. Ich glaube nämlich, dass die Gottesdienstverantwortlichen damit sagen, wir glauben an einen personalen Gott. An einen Gott, der Familienbeziehung anbietet, denn Gottes starke Töchter heißt, es gibt eine Familienbeziehung. Und der Fokus liegt dieses Mal ausdrücklich auf den Frauen. Umso schöner, dass sich auch ganz viele Männer hierher getraut haben und dieses Thema mit uns feiern. Frauenfiguren in der biblischen Tradition sind sehr, sehr unterschiedlich. Und wie Simon schon gesagt hat, hoffe ich sehr, dass wir neben dem Kennenlernen ganz unterschiedlicher Hintergründe und Biografien auch immer wieder Punkte finden, mit denen wir uns, ganz egal welches Geschlecht wir haben, identifizieren können. Wo wir lernen können und wo wir vielleicht auch Diskussionsstoff und Reibungsflächen finden. Gottes starke Töchter, das ist ein Angebot, die klassischen Rollenvorstellungen, ich möchte sein wie König David, habe ich oft gehört, oder leben wie Petrus, alles gut, aber darüber hinaus gibt es vielleicht doch noch mehr und diese Reihe ist ein Angebot dazu. Ich freue mich, dass ich diese Reihe beginnen darf mit der Vorstellung einer Frau, von der ich noch nie eine Predigt gehört habe. Deren Geschichte befindet sich in einem Buch, das auch nicht so häufig gelesen und auch nicht so häufig behandelt wird. In diesem Buch geht es um Israel aus vormonarchischer Zeit, lange, lange her, ungefähr so 1300 bis 1050 vor Christus, die Zeit der Landnahme und der Sesshaftwerdung. Und prägend für das landschaftliche Bild damals waren so kleinste Siedlungen, in denen sich Hirtinnen und Hirten niederlassen. Es gibt immer wieder Kämpfe. Mein Kollege hat gesagt, das ist das Hollywood-Buch. Da gibt's so richtig Action. Es gibt wilde Kämpfe tatsächlich um Ackerflächen, um Bodenschätze und um Machtpositionen. Und in diesem Buch findet sich auch ein Muster, das immer wiederkehrt. Die Stämme werden unterdrückt, beraubt und dann rufen sie zu Gott um Hilfe. Und Gott beruft einen Retter oder eine Retterin. Die Bevölkerung wird befreit, ist in Sicherheit und dann wenden sie sich von Gott ab. Es geht ihnen gut und sie vergessen, wen sie um Hilfe gebeten hatte und wer ihnen geholfen hat. Dann werden sie wieder unterdrückt, ausgeraubt, Mord und Totschlag und dann fällt ihnen wieder ein, oh, da war doch jemand, der uns geholfen hat, dann wenden sie sich Gott wieder zu, Gott erwählt einen Retter, eine Retterin, sie werden befreit und dann wenden sie sich wieder ab. Und das Muster wird mit wechselnden Retterfiguren immer wieder erzählt, 12-mal, als folgende Geschichte beginnt aus dem Richterbuch. Und die Textlesung wird uns von 4 Personen heute gehalten.
Richter 13. Die Geburt Simsons wird angekündigt. Von neuem taten die Israeliten, was dem Herrn missfiel. Da gab er sie 40 Jahre in die Hand der Philister. Damals lebte in Zora ein Mann aus dem Stamm Dan, namens Manoach, dessen Frau war kinderlos. Eines Tages erschien er der Engel des Herrn und sagte:
Du bist unfruchtbar und hast keine Kinder bekommen. Aber jetzt wirst du schwanger werden und einen Sohn gebären. Sieh zu, dass du während der Schwangerschaft weder Wein noch Bier trinkst und keine unreinen Speisen isst. Denn der Sohn, den du zur Welt bringen wirst, soll von seiner Geburt an Gott geweiht sein. Seine Haare dürfen ihm nie geschnitten werden. Mit ihm beginnt die Rettung Israels aus der Hand der Philister.
Da ging die Frau zu Manoach und erzählte ihm:
Ein heiliger Mann kam zu mir. Er sah aus wie der Engel Gottes, so dass mir ganz unheimlich war. Ich wagte nicht, ihn zu fragen, woher er kommt, und er hat mir auch nicht seinen Namen genannt. Er sagte zu mir: Du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären. Trink von jetzt an weder Wein noch Bier und isst keine unreinen Speisen. Denn dein Sohn wird ein Gottgeweihter sein, vom Tag seiner Geburt bis zum Tag seines Todes.
Da betete Manoach zum Herrn und sagte:
Bitte, Herr, lass doch den Gottesmann noch einmal zu uns kommen. Er soll uns genau sagen, was wir mit dem Kind, das er uns angekündigt hat, machen sollen.
Gott erhörte seine Bitte, und der Engel kam noch einmal zu der Frau, als sie gerade allein auf dem Feld war. Sie lief zu ihrem Mann und sagte:
Komm schnell, der Mann, der damals zu mir kam, ist wieder da.
Manoach ging mit ihr hinaus und fragte ihn:
Warst du es, der neulich mit meiner Frau gesprochen hat?
Ja, ich war es,
sagte der Engel, und Manoach fragte weiter:
Wenn deine Ankündigung eingetroffen ist, wie sollen wir es dann mit dem Kind erhalten? Was darf es tun und was nicht?
Der Engel des Herrn erwiderte:
Seine Mutter soll alles meiden, was ich ihr genannt habe. Sie darf keine Trauben essen und weder Wein noch Bier trinken, und sie soll auch keine unreinen Speisen essen.
Manoach hatte den Engel des Herrn nicht erkannt. Er sagte:
Geh noch nicht weg, wir möchten dir gerne ein gekochtes Ziegenböckchen bringen.
Der Engel erwiderte:
Auch wenn du mir noch so sehr zuredest, ich werde nichts essen. Aber wenn du willst, kannst du es dem Herrn als Brandopfer darbringen.
Manoach fragte ihn:
Wie heißt du denn? Wir möchten dir doch unseren Dank abstatten, wenn deine Voraussage eingetroffen ist.
Aber der Engel des Herrn erwiderte:
Frage mich nicht nach meinem Namen. Er ist voller Wunder.
Da nahm Manoach das Ziegenböckchen und das Brot als Speiseopfer und verbrannte beides auf einem Felsblock als Opfer für den Herrn, der Wunder tut. Manoach und seine Frau standen dabei. Und als die Flamme vom Altar zum Himmel stieg, da stieg der Engel des Herrn in der Flamme nach oben. Sie sahen es und warfen sich zu Boden, mit dem Gesicht zur Erde. Manoach wusste jetzt, dass er mit dem Engel des Herrn gesprochen hatte. Er und seine Frau sahen ihn von da an nicht wieder. Erschrocken sagte Manoach zu seiner Frau:
Wir haben Gott gesehen, jetzt müssen wir sterben.
Doch seine Frau erwiderte:
Wenn der Herr unseren Tod wollte, hätte er unser Opfer nicht angenommen, das Brand- und das Speiseopfer, und uns nicht das alles sehen lassen. Dann hätte er uns auch nicht solch eine Ankündigung gemacht.
Manoachs Frau gebar einen Sohn und gab ihm den Namen Simson. Er wuchs heran und der Herr segnete ihn.
Was für eine Geschichte. Die Geschichte der Frau des Manoach, der Mutter von Simson, ist die Geschichte einer namenlosen Frau. Wir erfahren in diesem Kapitel keinen Namen und auch später wird sie nie benannt. Das ist unter anderem ein Hinweis auch auf die Rolle der Frau in dem damaligen Kontext. Besitzen eigentlich kein Erbrecht, ihr Wert ist weniger hoch geachtet als der ihres Mannes. Und doch ist sie es, die den Besuch des Gottesboden bekommt. Gott sieht diese Frau und lässt sich von ihr sehen. Auch das ist ein Muster, das sich durch die gesamte Bibel zieht. Gott ist ein Gott, der die Einzelnen sieht, egal was ihre gesellschaftliche Position ist. Wir können das in Genesis 13 nachlesen, wo eine Sklavin am Rand der Wüste und am Rand der Verzweiflung die Erfahrung macht, dass Gott sie sieht. Du bist El-Roi, der Gott des Hinschauens. Hagar erlebt, dass sie ausgestoßen wird und dass Gott ihr begegnet, ihr, der Frau ohne Rechte. Gott begegnet den Menschen, die scheinbar wertlos sind, die noch nicht mal in den Chroniken mit Namen aufgeführt werden. Wir lesen im Neuen Testament, dass Maria von Gott singt, der sich ihr, der geringsten Dienerin, zugewandt hat. Gott besucht und begegnet Menschen, von denen wir es vielleicht nicht erwarten würden. Gott zeigt sich dieser Frau, und das ist nicht so zufällig.
gleich zweimal. Ihr Mann betet und sagt, könnte der nicht noch mal zu uns kommen? Und dann, wer bekommt den Besuch? Die Frau noch einmal. Sie ist ganz eindeutig die Adressatin dieser Botschaft. Ob das jetzt in ihrer Lebenswelt üblich war oder nicht, ob man ihr geglaubt hätte vor Gericht oder nicht, Gott überwindet diese Schranken. Und er nimmt die Einzelnen und den Einzelnen wahr, ganz unabhängig von seiner Position, von seiner Machtstellung oder von ihrer Rolle. Und er zeigt sich auffällig oft den Namenlosen, denen ohne Privilegien. In Jesus offenbart Gott sich selbst als Mensch einer machtlosen Bevölkerungsgruppe. In Jesaja wird er angekündigt als jemand, der so verachtet war, dass man das Angesicht vor ihm verbarg. Und ich übertrage das auch auf uns, egal wo ich stehe und wo du stehst in der gesellschaftlichen Rangordnung, Gott sieht dich. Und auf wen du immer oder auf wen ich immer hinunterschaue, Gott zeigt sich dieser Person. Gott hat etwas vor mit dir und auch mit Menschen, denen wir es nicht zutrauen, denen kein Mensch etwas zutraut, die nicht vorgesehen sind für die großen Geschichtsbücher, für die Steintafeln, für die großen Fernsehshows. Gott hat sie auf dem Plan. Und die Frau Manoachs bekommt eine riesengroße Verheißung. Du wirst schwanger werden und mit deinem Kind beginnt die Rettung Israels. Und sie bekommt ganz genaue Anweisungen, was sie tun soll und was nicht. Kein Bier, kein Wein, kein Whisky. Und sie weiß, der Besuch war außergewöhnlich. Das teilt sie ihrem Mann mit. Sie behält die Botschaft nicht für sich, sondern sie gibt sie weiter an den Menschen, der ihr am nächsten ist. Sie erzählt ihm, was sie erlebt hat und sie lässt ihm auch Raum, das zu deuten. Das ist mir passiert, Manoach. Und Manoach ist sichtlich beeindruckt. Das will er auch erleben. Als der Bote ein zweites Mal kommt, hätte Frau Manoach oder wie immer sie angeredet wurde, auch anders reagieren können. Ich stelle mir vor, es wäre auch die Möglichkeit gewesen, dass sie gesagt hätte, zu mir kommt er. Ich bin die Auserwählte. Mein Mann hat gebetet, aber so ist sie nicht. Im Projektunterricht habe ich diese Woche mit einem Witz verdeutlichen wollen, dass manche Aufgaben Zeit brauchen und dass sie nicht beliebig delegierbar sind. Und der Witz lautete, it takes one woman 9 months to have a baby. It cannot be done by 9 women in 1 month. Also es braucht 9 Monate für eine Frau, um ein Kind zu bekommen. Es kann nicht von 9 Frauen in einem Monat erledigt werden. Ich fand es super lustig, meine Studierenden nicht. Die haben gesagt, Christine, das ist ein sexistischer Witz und es braucht schon auch noch einen Mann oder zumindest männliches Sperma, damit ein Kind entsteht. Die Frau des Manoachs, die weiß das und daher holt sie ihren Mann. Und ich glaube, sie weiß auch, diese Botschaft ist nicht nur eine für Frauen und sie ist auch nicht nur eine für mich allein und persönlich, weil ich so auserwählt bin und so großartig, sondern diese Botschaft muss Manoach hören, die muss meine Familie hören, die muss die Nachbarschaft hören, die müssen alle hören. Die gilt dem ganzen Volk. Die Rettung ist keine individualistische. Hauptsache, ich habe eine Gotteserfahrung, ich bin gerettet, ich werde schwanger oder was auch immer die Verheißung ist. Nein, es geht um alle. Nicht mehr und nicht weniger. Und das finde ich so faszinierend an der Bibel, dass es oft diese Spannung gibt. Du und alle. Der Gottesbote begegnet tatsächlich dieser Frau ganz alleine, sehr individuell, aber es geht nicht nur um sie. Und ich glaube, das ist was, was wir uns immer wieder auch ins Gedächtnis rufen müssen und was Gott uns sagt, ja, du bist mir wichtig, aber hallo, du bist nicht allein auf dieser Welt. Du bist nicht alleine da und es geht auch nicht darum, dass nur du glücklich wirst. Glücklich wirst du mit den anderen zusammen. Und wir haben vorhin im Lobpreis gesungen, dass Jesus den Himmel zu uns gebracht hat, zu allen. Und die Geschichte schon im Ersten Testament zeigt, es geht um die Welt. Es geht um alle. Und die Botschaft muss weitergegeben werden. Ich weiß nicht, warum der Bote Gottes nur der Frau erschienen ist. Ich freue mich sehr, 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 dass er das ist und dass es festgehalten wurde. Und es gibt mir ganz viel Mut und Hoffnung als Frau in Zeiten, wo ich vielleicht mich nicht so wertgeschätzt und angenommen fühle, allein weil ich eine Frau bin. Aber diese Botschaft muss weitergegeben werden und Manoachs Frau gibt sie weiter.
Gott erbarmt sich. Es gibt Rettung. Es ist Gottes Idee, dass Menschen in Freiheit leben. Es ist nicht seine Idee, dass ein Volk das andere unterdrückt, ausbeutet, in Angst und Schrecken versetzt. Die gute Nachricht heißt, es gibt einen Retter. Und das ist die gleiche Botschaft, die Maria tausende Jahre oder gut tausend Jahre später erhält und über die nicht nur ihr Onkel Zacharias jubelt. Einen starken Retter hat er uns gesandt. Jesus rettet uns aus Unterdrückung, aus Verstrickung, aus Hoffnungslosigkeit und als Versklavung. Das gilt nicht nur für die Stämme Israels, sondern in Jesus ist es erfüllt für die ganze Welt. Und die Vorfahrin, die Frau Manoach, ist eine starke Tochter Gottes, die von ihm und bei ihm angesehen ist, die ihre Zusagen teilt und die in Angst und Schrecken einen klaren Kopf behält. Manoach, wir haben es gehört, bietet dem Gottesboten ein Festmahl an. Gekochtes Ziegenböckchen ist vielleicht nicht das, was wir anbieten würden, aber das ist was, was höchste Ehre erweist. Und dann sagt der Engel, nee, danke, bring doch bitte ein Brandopfer da. Und dann steigt er in der Flamme in den Himmel hinauf. Und Manoach hat die Erkenntnis, dass es sich hier um eine Begegnung mit dem lebendigen Gott gehandelt hat. Er erschrickt ganz gewaltig. Wir müssen sterben. Wir haben Gott gesehen. Und ich finde, seine Reaktion ist gar nicht so unbegründet, wenn wir die Anweisungen für das Volk Israel bedenken in der Wüstenzeit. Gott ist ein heiliger Gott und die Begegnung mit ihm ist tatsächlich brandgefährlich. Und Manoach reagiert sehr emotional. Wir müssen sterben, du liebe Zeit, jetzt alles vorbei. Und dann reagiert seine Frau ganz rational von der Logik her. Also wenn das so wäre, dann wäre das so, also so mathematische Gleichung. Wenn der Herr unseren Tod gewollt hätte, dann hätte er unsere Opfer nicht angenommen und uns nicht all das sehen lassen. Dann hätte er auch nicht eine solche Ankündigung gemacht. Rollenklischees, die emotionale, warmherzige Frau und der klare, coole, sachliche Mann, das wird hier nicht bedient. Die Frau argumentiert vom Verstand her und sie behält Recht mit ihrer Deutung, zumindest in der Geschichte. Ich finde, das ist für uns ein ganz großes Vorbild und ich hoffe, dass wir uns darauf einlassen können, dass Frauen durchaus in der Lage sind, logisch zu denken und dass Männer Emotionen haben dürfen. Das ist biblisch. Gottes starke Töchter haben auch einen starken Verstand und Gottes starke Söhne haben auch starke Emotionen. Ich liebe diesen alten Text dafür, dass er uns so viel mehr Freiheit verheißt, als wir uns selbst manchmal zugestehen oder uns zugesprochen wird. Dass er uns Hoffnung macht und uns zeigt, dass wir sowohl einzeln als Individuen wie auch als Familien, Gruppen und Gemeinschaften Gottes Lebenszusage bekommen, seine Rettungszusage. Und ich wünsche uns, dass wir uns anstecken lassen von Manoachs Frau, dass wir unsere Gottesbegegnungen teilen, dass wir unseren Verstand benutzen und dass wir das, was uns versprochen wurde, auch ins Leben bringen. Amen.